es war so nachvollziehbar, dass sie das Kind nicht ins Leben bringen kann angesichts von ihren Lebensrealitäten. Und da war die Frage, was sagt Gott dazu? Und mir ist so durch den Kopf geschossen, hat christlich ist, du sollst nicht töten und Abbruch ist falsch. Aber das kann ich dir jetzt nicht sagen, habe ich gedacht. Das passt überhaupt nicht.
Deutschlandfunk Kultur. Plus Eins. Mit Utz Dräger.
Bei Plus Eins geht es jede Woche um Menschen, die Veränderungen im Leben durchmachen. Heute Regine und das Dilemma. Herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen auch Sophie Rebmann.
Hallo, hallo.
Heute hast du uns diese Geschichte mitgebracht und du hast hier immer wieder sehr fesselnde Geschichten erzählt. Ich habe noch ein paar aus den letzten Jahren in Erinnerung. Worum geht es dieses Mal?
Dieses Mal geht es um ein sehr kontroverses Thema, um ein Thema, das polarisiert. Es geht um Abtreibung und um eine Person, um Regine, die ihre Haltung dazu komplett geändert hat. Also einmal 180 Grad Wende. Für die Geschichte nehme ich dich mit in eine schwäbische Kleinstadt zu Regine, die heute 61 Jahre alt ist und die ich da getroffen habe.
Hallo, fast habe ich es geschafft. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Sie hat mir die genaue Verbindung rausgesucht, die ich nehmen sollte, um bei ihr anzukommen in diesem Ort. Und dann ist sie extra zur Bushaltestelle gekommen, um mich abzuholen und mir den Weg zu ihr nach Hause und durch die Unterführung zu zeigen.
Das ist ein bisschen verwirrend und auch mit WhatsApp, mit Google Maps nicht leicht zu finden. Deshalb habe ich gedacht, ich hole sie ab.
Vielen Dank.
Gerne. Und ich habe gleich einen kleinen Spaziergang mit.
Ja, sie ist so liebenswürdig und hilfsbereit und setzt sich wirklich ein für Menschen und ist zugleich so ein bisschen überfürsorglich. Das war schon so, seit sie aufgewachsen ist, seit sie Kind ist. Und das hat auch einen Grund.
Meine Eltern haben ihr erstes Kind verloren durch eine Infektionskrankheit im Alter von 2 Jahren. Da war ich ein halbes Jahr alt und ich habe irgendwie mitgekriegt und gewusst, das ist was ganz Schlimmes, wenn jemand stirbt oder wenn man ein Kind verliert. Und die 3 jüngeren Geschwister, die danach noch gekommen sind, die habe ich immer versucht zu behüten und zu beschützen und zu unterstützen und vor allen Dingen auch zu beschützen, dass denen nichts Schlimmes passiert. Ich habe das viel zu lang und viel zu heftig gemacht und sie sicher auch genervt und war dann manchmal auch ein bisschen übergriffig. Aber es war mir einfach ein großes Anliegen, ein Herzensanliegen, eine Lebensaufgabe, dass niemand was passiert.
Da merkt man, sie ist ja noch richtig angefasst davon, dass sie das noch total bewegt. Kann sie sich erklären, warum sie sich als Kind da so verantwortlich gefühlt hat?
Ich weiß nicht, ich glaube, das gibt es manchmal so, dass man als kleines Kind schon eben mitbekommt, wie schlimm das ist, obwohl man vielleicht irgendwie noch nicht so ganz alles versteht. Mhm. Das ist ihr irgendwie einfach sehr wichtig gewesen. Und darauf hat sie auch einfach darauf geachtet, so während sie aufgewachsen ist, sehr wohl behütet, sie aber eben auch früh angepackt. Und sie weiß auch nicht so genau, ob sie hat anpacken müssen oder ob sie einfach von sich aus angepackt hat. Aber sie hat auf jeden Fall einfach sehr viel auf ihre Geschwister aufgepasst. Sie ist in den 60er Jahren in einer sehr religiösen Familie in einem kleinen Ort im Neckartal zwischen Stuttgart und Tübingen, also in Schwaben, aufgewachsen. Und sie meinte, wenn sie sich zum Beispiel daran erinnert, dass sie Auto gefahren sind und dass die Geschwister mal laut geworden sind, dann war es ihre Aufgabe, die Geschwister zu beruhigen, damit sie den Vater nicht stören, der zu der Zeit schwer herzkrank war und der einfach ein bisschen Ruhe brauchte. Und so ist es auch so, dass sie nicht wirklich so eine Pubertät hat, in der man sich ausprobiert und auf Partys geht und halt auch mal irgendwie so ein bisschen Mist macht, den man normalerweise so macht. Also das kennt sie einfach gar nicht. Für sie ist der Glaube sehr wichtig, der bedeutet ihr schon als Kind viel und gibt ihr ja auch so im Alltag viel Halt, hat sie gesagt, und in vielen Momenten Kraft. Also vor allem in den Momenten, in denen sie in Not ist oder überfordert ist. Sie hat mir da so von einer Situation erzählt, zum Beispiel vor so einer Mathe-Klausur, auf die sie den ganzen Tag gelernt hat. Und dann saß sie so abends da und dann verschwammen irgendwie nur so die Zahlen vor ihr und sie konnte sich auf gar nichts mehr konzentrieren und wusste irgendwie nicht mehr, was sie tun soll. Und dann hat sie die Bibel aus dem Regal geholt und nach einer Stelle gesucht und da drin gelesen und da drin eine Bestärkung gefunden. Sie ist da auf so einen Vers gestoßen, der sinngemäß gesagt hat, wer viel weiß, wird sich viel grämen. Und da hat sie irgendwie dann so für sich so eine Ruhe rausgefunden. Und auch, was ihr eine Ruhe gegeben hat, ist, dass sie halt sich da dann immer drauf berufen hat, dass es eben eine, wie sie sagt, wohlwollende, größere Macht gibt, die sie behütet. Ja, und weil ihr Religion so wichtig ist, verbringt sie auch ihre Freizeit in der evangelischen Kirchengemeinde im Ort. Sie organisiert da Kindergottesdienste mit und engagiert sich im Jugendclub. Genau, und das Leben und der Schutz des Lebens ist für sie ein großes Thema. Eben, wie ich gesagt habe, schon als Kind, als sie sich um ihre Geschwister gekümmert hat. Aber auch als Jugendliche, da ist sie beim DLRG eingetreten, um als Rettungsschwimmerin Leben zu retten. Und erst recht, hat sie mir erzählt, war das für sie ein großes Thema, das Leben. Und erst recht in der Schule, als sie im Biologieunterricht Sexualkundeunterricht hatte.
Als wir in Biologie Sexualkunde hatten und das mit der Konzeption und der Samenzelle und der Eizelle erklärt wurde, das hat mich total fasziniert, wie Leben entsteht. Das fand ich mega interessant. Ich weiß, ich habe damals mein Biobuch genommen und meine Schwester, ich weiß nicht, ob sie es wollte oder nicht, habe ich gesagt, ich habe was total Interessantes gelernt, das muss ich dir jetzt erklären. Und man fragt ja Kinder manchmal, ob man ein Lieblingsfach hat in der Schule, habe ich gesagt, Sexkunde. Ja. Also für Liebe und Sexualität habe ich mich immer interessiert. Ja.
Aber es klingt jetzt so, es ist ja jetzt nicht die Sexkunde, wie es viele Kinder interessant waren, finden aus diffusem Kicherinteresse, sondern geht es wirklich um das Zeugen von Leben, so verstehe ich das.
Um die Entstehung von Leben, ja genau, ja. Das ist das, was sie daran interessiert. In ihrer Welt gibt es auch keinen Sex vor der Ehe, ne? Da wartet man bis zur Hochzeit und sie hat in ihrem Umfeld erfahren, dass man nicht schwanger werden sollte, ehe man heiratet. Also in ihrer entfernten Familie ist es wohl zweimal passiert und aus Erzählungen von Familienmitgliedern weiß sie, dass die Frauen, denen das passiert ist, dass auf die viel Scham, viel Leid und viel Mühe wartet und dass man das deswegen tunlichst vermeidet. Und auch Scheidungen werden bewertet und nicht positiv bewertet, sondern als falsch angesehen. Und über Abtreibung zum Beispiel spricht man gar nicht, so als gäbe es es nicht. Nach dem Abi macht Regine eine Ausbildung als Pflegekraft, auch weil ihre Eltern ihr nahelegen, dass das Richtige für sie ist. Sie kümmert sich ja, dann kann sie sich doch da auch kümmern. Sie geht nach Stuttgart. Das ist das erste Mal, wo sie sozusagen so ein bisschen aus diesem Ort wegkommt und so, also eine kleine Ausflucht sozusagen, ans Karl-Olga-Krankenhaus, das damals von Diakonissen, also evangelischen Nonnen, geführt wurde. Und im dritten Ausbildungsjahr wird sie dann außerhalb des evangelischen Krankenhauses eingesetzt. Es ist da so Tradition, dass die Männer alle, ich meine, es war die Psychiatrie, in die sie geschickt werden, und die Frauen, die werden alle in die Landesfrauenklinik geschickt. Und die Landesfrauenklinik, die machen Geburten, die machen Nachsorge nach Fehlgeburten, die machen aber auch Abtreibungen. Und da erlebt Regine dann etwas, was sie danach ihr ganzes Erwachsenenleben lang beschäftigen wird, eigentlich bis heute beschäftigt. Sie ist nämlich bei einer Abtreibung dabei, also OP-Schwester. Das ist eine 15-Jährige und sie erinnert sich genau daran, wie die ausgesehen hat. Die hatte so ein kindliches Gesicht, hatte ein Kuscheltier dabei, erzählt sie, aber sie hatte den Körper einer Frau.
Und sie hatte dann so weiße Gummistrümpfe an für während der OP und ein Flügelnachthemd. Und bevor sie eingeschlafen ist, hat sie zwei Sachen gesagt. Ich möchte das nie wieder erleben. Und was passiert, wenn ich nicht einschlafe? Und dann hat sie in der Narkose, sind die Arme ja so zur Seite. Auf der einen Seite wird Blutdruck gemessen, auf der anderen Seite werden die Medikamente gespritzt. Und ich stand am Fußende, habe gesehen, wie sie gelegen ist. Da ist kuretiert worden, das heißt, man konnte auch so Händchen, Köpfchen erkennen. Mir liefen die Tränen übers Gesicht in Mundschutz rein und ich habe mich so gefragt, warum, was ist hier falsch? Wer macht hier was falsch? Es hat mich tief bewegt und erschüttert. Ja, das ist was Unschuldiges gestorben, hatte ich so das Gefühl. Und ich habe mich gefragt, warum.
Also kuretieren ist der medizinische Fachbegriff für Ausschaben.
Sie steht da sehr bewegt, aber stellt sich Fragen oder hat sie das Gefühl, an etwas teilzunehmen, was für sie total falsch ist?
Nee, sie steht seitlich und fragt sich groß, warum?
Welche Antworten findet sie auf diese Frage?
Ja, sie sucht bei ihren Mitschülerinnen, mit denen sie darüber spricht. Von denen sind ein paar entschiedene Lebensschützerinnen. Und so wirklich hilft es Regine alles nicht weiter, was sie da mit denen bespricht. Und auch ihre bisherigen Annahmen helfen ihr nicht weiter, weil sie das Gefühl hat, ja, die Positionen, die sie so aus ihrem Umfeld hört und die Positionen, die sie so hatte bisher, die werden dieser Situation, die sie da gerade erlebt hat, nicht gerecht. Und Regine ist ein Mensch, der Dinge nicht einfach hinnimmt, sondern hinterfragt und verstehen will.
Und es hat sich ja nicht richtig angefühlt, dass eine Schwangerschaft abgetötet wird. Das hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Aber die Lebensumstände, in der das Mädchen war, halt auch nicht. Und ich weiß, es ist nicht meine Entscheidung. Ich hätte auch Zweifel gehabt, auch damals, dass es irgendwie das Kind, wenn es ins Leben gekommen wäre, ein gutes Leben erwartet hätte.
Also Abtreibung findet sie falsch, weil damit ein Leben beendet wird. Das geht gegen ihre eigene Überzeugung. Sie setzt sich ja ein fürs Leben, aber auch gegen die christlichen Werte, die sie lebt. Ne? Also du sollst nicht töten als mit eines der wichtigsten Gebote. Aber irgendwie sieht sie auch das erste Mal da, dass es in diesem Fall nicht so klar ist, wie sie dachte, dass man nicht so klare Grenzen ziehen kann. Und das bringt ihre bisherigen Gewissheiten ins Wanken. Und sie merkt, sie muss für sich irgendwie einen Umgang und einen eigenen Weg damit finden. Und das ist eine Suche, die sie ihr Leben lang begleiten wird. Auch weil die Frage, wie das mit den Schwangerschaftsabbrüchen ist, auch danach noch bleibt. Weil Regine nämlich nach der Ausbildung merkt, oder schon während der Ausbildung eigentlich merkt, dass ihr das, was sie da lernt und was sie tut, nicht reicht. Sie will mehr wissen, um mehr bewirken, mehr helfen, besser helfen zu können. Sie macht einen Medizinertest, besteht den sehr gut und beginnt nach der Ausbildung dann ihr Medizinstudium in Berlin 1987. Und als es darum geht, sich für eine Fachrichtung zu entscheiden, da denkt sie viel drüber nach, ob sie in die Frauenheilkunde gehen will, ob sie dahin gehen kann oder nicht. Und das liegt daran, also einerseits will sie wegen der Geburtshilfe, weil eben der Beginn des Lebens sie so interessiert, ne? Sexkunde als Lieblingsfach wegen der Entstehung des Lebens. Aber wegen der Abtreibung zweifelt sie, ob das das Richtige für sie ist.
Und wie entscheidet sie sich?
Ja, sie entscheidet sich, in die Richtung zu gehen, aber noch irgendwie darüber nachzudenken, wie das, also während der Ausbildung halt darüber nachzudenken und irgendwie Menschen, die sie in den Krankenhäusern, in den Praktika und so weiter trifft, danach zu fragen, wie sie darauf blicken. Und ich fand irgendwie auch voll spannend, als sie mir das erzählt hat, dass sie sich da, bevor sie überhaupt die Ausbildung angefangen hat, so krasse Gedanken darüber gemacht hat, über ihre Position zur Abtreibung und wie sie das jetzt machen will, weil man ja zu unseren heutigen Zeiten eher davon hört, dass das so voll vernachlässigt wird in der Ausbildung, dass es fehlt. Was ich mir aber irgendwie damit erkläre, dass sie durch diesen Erfahrungsvorschuss aus der Pflegeausbildung, den sie schon hat, dass es ihr da irgendwie einfach, dass sie da so viel einfach eine frühere Berührung mit hatte und eben ja einfach früher dafür sensibilisiert wurde und auch einfach, weil sie so ein gewissenhafter Mensch ist, sich eben damit auseinandersetzen wollte, bevor sie wieder in so einer Situation ist.
Okay, aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, also hat sie das Dilemma für sich überhaupt nicht aufgelöst, aber sie geht immer weiter eigentlich darauf zu, sich damit auch wirklich befassen zu müssen und auch klare Entscheidungen treffen zu müssen.
Ja, genau. Also sie ist da im Praktikum im ersten während ihres Medizinstudiums und fragt da wirklich die Pflegekräfte und die Ausbilder und die Ärzte vor Ort, wie sie darauf blicken und wie sie damit umgehen. Und da bekommt sie auch zum ersten Mal eine Antwort, die sie zum Denken bringt.
Die haben erzählt, vor 10 Jahren, als es noch keine Möglichkeit zum medizinisch sicheren Abbruch in Deutschland gab, haben wir so viele Patientinnen gehabt, die nach verpfuschten Abbruchversuchen, weil zum Beispiel, wenn sie die Anatomie nicht kannten, nicht mit den Nadeln in die Gebärmutter sind, sondern durchs hintere Scheidengewölbe in den Darm und dann eitrige Darmentzündungen hatten, die mit giftigen Substanzen sich Scheideneinläufe gemacht haben, wo dann durch die Eileiter die Flüssigkeit in die Bauchhöhle gekommen sind, wo an Entzündungen und Vergiftungen viele Frauen ihre Fruchtbarkeit, ihre Gesundheit und auch ihr Leben verloren haben. Und die haben gesagt, wir wollen das nie wieder erleben.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich das höre, dann nur läuft mir so ganz kalter Schauer den Rücken runter die ganze Zeit. Aber das Ding ist, dass halt einfach, also es war noch eine andere Generation so und sie hat da einfach Leute getroffen, die das tatsächlich noch erlebt haben, ne? Dass es halt ein Verbot von Abtreibung gab und dass es tatsächlich Frauen gab, die sich nur so helfen konnten. Mhm. Ja, und so wie sie ihr das geschildert haben, kann sie ja eben einfach nachvollziehen, dass Abtreibungen notwendig sind und ist trotzdem innerlich weiterhin dagegen. Sie heiratet, schließt ihr Studium ab und sucht nach einem Job, aber sie bekommt keinen in Deutschland. Auch das ist was, was man sich jetzt gerade nicht mehr ganz so vorstellen kann, wo wir immer vom Ärztemangel sprechen. Aber ja, sie ist auf einer Infoveranstaltung über Arbeitsmöglichkeiten in England und wird da von einer Headhunterin angeworben und bekommt einen Job über sie vermittelt auf der Isle of Wight in England, wo sie dann in so einem kleinen Krankenhaus arbeitet. Regine ist Anfang 30, sie lernt viel, sie fragt viel, sie macht sich da auch einen Namen. Sie pendelt die ganze Zeit zu ihrem Mann nach Berlin, aber das stört sie nicht. Das Leben ist gut und fühlt sich gut an und macht Spaß. Aber da ist diese Frage nach den Abtreibungen, die sie weiterhin begleitet. Und auch in England spricht sie wieder mit den Ärzten und beobachtet sie vor allem dabei, wie sie damit umgehen. Und da macht ihr Chef einen besonderen Eindruck auf sie.
Und auch in England, da war es damals so, wenn Frauen einen Abbruch machen wollten, mussten sie mit zwei Ärzten reden, die dann auch protokollieren mussten, was die Gründe für einen Abbruch sind. Und er hat die Gespräche immer selber gemacht bei den Frauen, die mit dem Wunsch nach Abbruch kamen. Und da durfte ich auch dabei sein im Rahmen der Ausbildung. Da hat er dann immer tief durchgeatmet, bevor es losging. Eine Schachtel mit Papiertaschentüchern auf den Tisch gestellt, die es sonst nicht gab. Sich mehr Zeit für die Gespräche genommen. Und auch da flossen oft Tränen.
Ja, während ihrer Zeit dort ist der Chefarzt auch auf einer Fortbildung zu Krankheits- und Sterberaten vor und nach der Einführung des Rechts auf Abtreibung da auf der Insel. Und die sind vor dem Recht auf Abtreibung sehr viel höher als davor. Und so lernt sie von ihm, man kann gegen Abtreibung sein, das eigentlich ablehnen und trotzdem die Not der Frauen sehen und es aus Respekt vor ihnen machen. Und das führt dazu, dass sie eine weitreichende Entscheidung trifft. Sie sagt ihrem Chef an einem Tag, dass sie auch eine Abtreibung machen kann. Und er sagt dann so, nee, das musst du nicht machen, das weißt du, ne? Und sie lehnt es aber ab und sagt, ich weiß, aber ich will. Sie ist immer im OP mit dabei gewesen, um zuzuschauen. Sie hat auch Absaugungen nach Fehlgeburten gemacht. Das heißt, sie weiß, was sie da erwartet. Sie kann es technisch auch. Und jetzt will sie es machen. Einerseits aus Respekt vor ihrem Chef, um ihm zu zeigen, ne, so das habe ich von dir gelernt und ich respektiere deine Haltung und irgendwie imponiert mir das. Und aber auch, weil sie weiß, sonst muss es jemand anders machen, sonst wird es an jemand anders delegiert.
Also es passiert sowieso.
Genau. Und dann macht sie tatsächlich ihre erste Abtreibung. Sie macht sie auch ungern und das fühlt sich nicht gut an, aber sie tut es dennoch.
Es ist schwer zu glauben, dass sie sich dem stellt, obwohl sie sich in diesem Dilemma ja eigentlich immer noch befindet. Auch wenn sie da verschiedene Schritte nach vorne zu einer Auflösung gefunden hat. Aber eigentlich ist es ja, also das ist ja schon eine sehr elementare Erfahrung, wenn man so glaubt wie sie.
Ja. Und ein besonders schlechtes Gewissen hat sie ein paar Monate später, als sie nochmal eine macht. Da ist sie aus dem kleinen Krankenhaus auf der Insel in ein größeres Krankenhaus gewechselt. Und in diesem Krankenhaus ist kaum Zeit, mit den Frauen zu reden.
Das war ein später Bruch, der mich so emotional belastet hat, der sich so falsch angefühlt hat. Das war eine 36- oder 38-jährige Frau in einer zweiten Partnerschaft. Die hatte drei Kinder und war wieder schwanger. Die war in der 17. Woche und hat eine Schwangerschaft mit Down-Syndrom gehabt. Das war das, wo ich geurteilt habe und damit ging es mir nicht gut.
Und es gibt noch eine dritte Abtreibung, die ihr besonders im Kopf bleibt. Da ist sie in der Nachtschicht allein zuständig und dieses Mal ist es aber für Regine ganz eindeutig, dass die Abtreibung das einzig Richtige ist, weil das Leben der Frau auf dem Spiel steht. Die blutet, ist am Verbluten und der einzige Weg, um das zu stoppen, ist, die Schwangerschaft zu beenden. Und deswegen leitet Regine die Geburt ein, obwohl sie das weiß, das Kind wird es nicht überleben.
Das hat mir keinen Spaß gemacht. Genau, das Kind hat eine halbe Stunde noch gelebt, bis es dann verstorben ist, hat keine Chance gehabt zum Überleben. Ist auch ein Abbruch, den ich gemacht habe. Fühlt sich hundertprozentig richtig für mich an.
Und damit macht sie zum ersten Mal eine Abtreibung, weil sie weiß, das ist notwendig. Und zum ersten Mal fühlt es sich eben richtig an, auch für sie.
100%, das ist ja schon, also bei ihr ist das ja schon was.
Ja, jetzt haben wir voll viel über Abtreibung gesprochen, auch weil die das Intensivste in ihrer Zeit in England sind. Sie macht dann natürlich aber auch alles andere, was zu Frauenkund dazugehört. Unter anderem eben sehr viele Menschen auch ins Leben bringen, sehr viele Kinder. Und dann macht sie auch ihren Abschluss und ist da mächtig stolz drauf. Es läuft auch gut mit ihrer Beziehung. Auch wenn klar ist, dass ihr Mann nicht nach England kommen kann, weil er wiederum keinen Job in England finden wird. Ja, und dann wird Regine schwanger und kehrt hochschwanger zurück nach Deutschland 1998. Sie ziehen nach Süddeutschland, bekommen ein zweites Kind. Regine kümmert sich auch noch um die älter werdenden Eltern und versucht dann nach der Elternzeit wieder als Ärztin einzusteigen. Aber es ist Süddeutschland 1998 oder ein paar Jahre später und sie muss noch ihre Facharztausbildung in Deutschland machen. Und versucht es anfangs auch, aber sie kann keine 100% leisten, weil sie keine Krippe findet, die so lange auf ihre Kinder aufpassen würde. Und wiederum eine Halbtagsstelle bekommt sie nicht, also kombiniert mit der Ausbildung als Fachärztin. Also sie versucht es irgendwie in beide Richtungen und es klappt irgendwie beides nicht. Und sie verzweifelt und sucht nach Alternativen und sucht da auch ziemlich lange einfach nach einem Job und findet dann nach langem Suchen einen. Und zwar bei einer Familienberatungsstelle, die auch Schwangerschaftskonfliktberatungen anbietet. Also das Gespräch, das man in Deutschland braucht, um eine Abtreibung machen zu lassen. Regine bewirbt sich trotzdem, weil sie sich denkt, na, die machen auch Prävention, die machen auch Familienarbeit, das kann ich machen. Aber dann wird sie mit ihrem geringen Stundendeputat ausgerechnet vor allem für Schwangerschaftskonfliktgespräche eingeteilt. Da hat sie dann aber zum ersten Mal wirklich Zeit für die Gespräche, Zeit, die sie im Krankenhaus nicht hatte. Und sie merkt, es gibt gute Gründe, warum sich Frauen gegen das Kind entscheiden.
In schwierigen Lebenssituationen kann halt manchmal ein Kind nicht ins Leben kommen. Und es ist ja auch so, dass Kinder außer Liebe auch Brot, Zeit, Kraft und Lebensraum brauchen. Und manchmal ist es so, dass die Kraft und die Ressourcen kaum für die Kinder reichen, die schon da sind.
Also sie erkennt, es gibt Situationen, in denen Frauen eben keinen Ausweg haben. Und mit diesen Überlegungen kann sie dann auch die Beratung wieder guten Gewissens machen, weil sie weiß, sie hilft den Frauen damit. Sie hilft ihnen, zu der für sie richtigen Entscheidung zu kommen. Und auch sie selbst hat dadurch dann eben so einen anderen Umgang mit Abtreibungen gefunden, weil sie eben so ein Verständnis für die Situationen der Frauen entwickelt hat. Aber in ihrem Beratungsjob ist sie so intensiv mit der Realität von Schwangerschaftsabbrüchen beschäftigt, dass in den Hintergrund gerät, was das eigentlich für ihren Glauben bedeutet. Also sie hatte ja am Anfang so ein Glaubendilemma. Und das kommt dann wieder so ein bisschen von hinten hervor, als eine Frau zu ihr in die Beratung kommt, die ihr eine Frage stellt.
Die war italienischer Abstammung und hat so ein Armband mit so heiligen Bildchen angehabt. Und ich habe sie so angeguckt und sie hatte mir so ihre Lebenssituation geschildert gehabt. Das Dilemma, das sich ihr darstellt, dieses Abwägen in Liebe und Verantwortung. Und es war so nachvollziehbar, dass sie das Kind nicht ins Leben bringen kann angesichts von ihren Lebensrealitäten. Und da war die Frage, was sagt Gott dazu? Und mir ist so durch den Kopf geschossen, hat christlich ist, du sollst nicht töten und Abbruch ist falsch. Aber das kann ich dir jetzt nicht sagen, habe ich gedacht. Das passt überhaupt nicht.
Das heißt, sie merkt da in dieser Situation ihre beiden Haltungen, Realität und Glauben, wenn ich das mal so sagen kann, kann sie immer noch nicht so richtig zusammenbringen. Wie reagiert sie denn in der Situation?
Ja, also in dem Gespräch sagt sie nichts, also oder nichts, was wirklich weiterhilft, einfach weil sie selber keine Antwort hat. Aber deswegen macht sie sich auf die Suche nach einer Antwort. Und dafür wendet sie sich auch an ihren Pfarrer, der aber keine genauen Ratschläge für solche Situationen geben kann. Sie aber zu einer Notfallseelsorge-Ausbildung schickt, wo man eben den Glauben in Grenz- und Konfliktsituationen so betrachtet und darüber spricht. Und der Gedanke dahinter ist, vielleicht kann sie da Aspekte auch für ihre Fragen mitnehmen.
Da habe ich gelernt, dass Seelsorge was ganz Respektvolles ist. Ich habe es für mich so zusammengefasst. Ich weiß nicht, was dein Trauerweg ist, was dir helfen wird, mit dem Ereignis zu leben. Ich begleite dich drin, ich unterstütze dich drin und du weißt, was du brauchst, um das zu überleben und mit dem weiterzuleben.
Also sie versteht noch klarer, dass die Frage um Abtreibung eine Extremsituation ist. Und sie versteht, dass es nicht darum geht, was ihre Position in der Sache ist, sondern ihre Rolle in dem Moment ist, den Frauen in ihrem Entscheidungsprozess, im Trauerprozess vielleicht auch, für manche Frauen ist es das ja, beizustehen. Und da nicht zu urteilen, sondern unvoreingenommen für sie da zu sein, zuzuhören und zu unterstützen. Und sie merkt auch, das ist die Aufgabe, die ich hier habe und die auch mir mein Glaube gibt. Wenn zum Beispiel von Nächstenliebe die Rede ist. Ja, und so hat sie ihre Position in diesem Glaubenskonflikt gefunden.
Was würde Regine der Frau denn heute antworten, die sie, das hast du gerade geschildert, in der Beratungssituation gefragt hat, was Gott zur Abtreibung sagt?
Sie würde sagen, dass Gott bei ihr ist, auch wenn sie sich für eine Abtreibung entscheidet.
Ich denke, ich sage sowas in der Art, Gott, wie ich ihn kenne, sieht, wie sie in Liebe und Verantwortung nach dem richtigen Weg ringen. Gott verurteilt sie nicht. Manche Menschen schon. Egal, ob sie ein Kind in eine schwierige Lebenssituation gebären oder ob sie einen Abbruch machen oder ob sie ein Kind mit Behinderung ins Leben bringen oder nicht. Es wird immer Menschen geben, die sich moralisch über sie erheben und die sie verurteilen. Die Menschen, die das machen, die können sich nicht vorstellen, dass es Lebenssituationen wie ihre gibt. Das sage ich so heute.
Und dann kommt sowas wie der letzte Test im Jahr 2018. Und zwar stellen sich direkt unter ihrem Fenster Abtreibungsgegner auf. Sie hat mir Fotos gezeigt aus der Zeit. Die standen mit Schildern und Bannern und einem Megafon direkt unter ihrem Fenster und haben über dieses Megafon die ganze Zeit laut Gebete gebetet. Ich habe die Abtreibungsgegner dann einige Zeit später auch getroffen. Da standen sie dann schon auf einer anderen Straßenseite und inzwischen müssen sie auch weiter wegstehen. Das sind vor allem Frauen, die einen Rosenkranz in der Hand halten, so Plakate um den Kopf mit zum Beispiel stark vergrößerten Embryos und einem Spruch darauf, nimm meine Hand und nicht mein Leben. Und als die da aber eben unter Regines Büro aufziehen und so laut sind, dass sie in ihrem Büro keine Schwangerschaftskonfliktberatung mehr führen kann, weil man sich nicht mehr unterhalten kann, da ist sie entsetzt und findet es ganz falsch, was sie machen.
Man kann doch nicht mit christlichen Symbolen hinstehen und die Leute sagen dann, das wirkt auf mich so unfreundlich, beschämend, abstoßend. Ich habe versucht, mich zu disziplinieren, dass ich nicht überheblich werde und sage, ihr macht was falsch, so wie sie sagen, ich mache was falsch. Also habe ich gedacht, steht es mir nicht zu, über die Abbruchgegner zu richten. Und wenn ich im Glaubensbekenntnis sage, dass ich an die Gemeinschaft der Heiligen glaube, da gehören die auch dazu. Und dann denke ich, meine Güte, hat Gott viel Fantasie. Die haben halt wohl eine andere Aufgabe als ich, aber gehören in die Reihe der Mitmenschen und mit Christen. Ob sie dann christlich sind oder nicht, das muss ich nicht beurteilen. Ja, das hat mich schon herausgefordert.
Es ist ja schon auch, zeigt ja auch eine große Toleranz, die sie da hat, da irgendwie die nicht zu verurteilen, sondern man spürt ja ihr ganzes Mitgefühl, wie sie das gerade formuliert hat, und sie weiterhin in ihrem Verständnis in die Gemeinschaft mit einzuschließen. Diese Menschen, die sie ja da eigentlich, ja, die ihr ganz schön nahe kommen.
Ja, das stimmt, aber hast du auch gehört, wie sehr sie sich zusammengerissen hat, als sie das gesagt hat? Wo sie nur so, okay, also dann gehören die halt auch dazu. Also sie versucht es zumindest, diese Überheblichkeit abzulegen. Und was sie auch machen will und was ihr ganz wichtig ist, seit die da aufgezogen sind, ist Flagge zu zeigen, um die Ambivalenz auszuhalten. Also sie hat angefangen 2018, als die zum ersten Mal vor ihrem Büro standen, in den Kirchengemeinden, in denen sie sich engagiert hat, ganz viel auch über ihre Arbeit in der Beratungsstelle zu sprechen. Und in der Beratungsstelle hat sie angefangen, über ihre religiösen Ansichten zu sprechen.
Richtig offensiv und viel über Konfliktberatung zu reden, habe ich angefangen 2018, als wir belagert wurden. Und ich habe auf der Arbeit angefangen zu sagen, dass ich Christ bin. Wie jetzt
ist das da angekommen?
Es hat mich beides gleich viel Mut gekostet. Und ich glaube, unsere Geschäftsführerin ist es auch peinlich, wenn ich als sage, dass ich bete. Und sie denkt, das passt vielleicht nicht so ganz zu uns.
Das ist ja schon ein bisschen schräg, dass die Chefin sich da schämt.
Ja, vielleicht. Hm. Aber Regine macht es nichts aus, weil sie einfach für sich jetzt den Weg gefunden hat.
Ja, ich bin mutig geworden. Ich bin mutig geworden, über das zu reden, was ich erlebt habe, was ich als wahr und richtig und erkannt habe oder was ich glaube, ja, darüber zu reden, dass das Leben immer wieder Demut lehrt.
Das ist schön und das ist auch schön für uns gewesen, weil durch diesen Mut haben wir von dieser Geschichte erfahren können. Insofern vielen Dank, Regine, dass Sie uns diese Geschichte so offen erzählt haben. Und vielen Dank, Sophie, fürs Mit- und Nahebringen dieser Geschichte. Sophie Rebmann war das hier bei Plus Eins wieder mal. Mach's gut, ich freue mich aufs nächste Mal und bis bald.
Bis bald, ciao.
Tschüss. Wenn Sie auch eine Geschichte haben, von der Sie denken, sie müsste mal an dieser Stelle ihren Platz finden, dass wir sie hier für Sie erzählen, dann schreiben Sie uns plus1@deutschlandradio.de. Wenn Ihnen Plus Eins gefällt, dann bewerten Sie uns gerne und abonnieren Sie unseren Podcast und Sie verpassen keine Folge mehr. Es gibt ja 2 Folgen in jeder Woche. In der anderen aktuellen Plus Eins Folge der Woche habe ich Besuch bekommen von einer ehemaligen Radiokollegin, Judith Ebert, die heute Judith Trautwein heißt und Lehrerin geworden ist. Was dieser Schritt in ihrem Leben bedeutet hat, erzählt sie bei Plus Eins.
Man arbeitet ja als Quereinsteiger direkt, ne? Und du machst das Studium nebenbei, also bist ja direkt in der Schule und dann sagt man zu dir, so, jetzt bist du ja schon einen Tag da, dann kannst du jetzt auch mal Englisch unterrichten. Mhm. So läuft das ja, ne? Und dann stehst du direkt vor einer Klasse mit 25 Kindern und denkst, jetzt habe ich Hallo gesagt, wie geht's denn jetzt weiter? Weiß ich jetzt gerade nicht. Gucken wir mal, ein paar englische Wörter kriege ich ja noch hin.
Das alles im anderen Plus Eins Podcast der Woche. Schön, dass Sie bei uns waren. Danke, bis bald und machen Sie es gut. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Die Redaktion unserer Geschichte der Woche hatte Anne-Sophie Schmidt, Technik Cornelia Preißel, Producer Jochen Dreyer, moderiert habe ich, Utz Dreger.